Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Mit Veronika Barmann, psychologische Psychotherapeutin und Supervisorin, und Anna-Maria Torkel, klassische Sängerin und Moderatorin.
Schön, dich zu sehen. Heute machen wir eine kurze Folge und zwar besprechen wir mal das Thema, warum können Therapie scheitern? Du hast das doch bestimmt schon erlebt, Vero, dass von deiner Seite oder von der Seite der Patientin gesagt wurde, es geht so nicht, es passt nicht, oder?
Ja, das habe ich schon erlebt. Das kommt vor, also ich wollte gerade sagen, das kommt oft vor. Damit meine ich aber eher, es ist nichts Ungewöhnliches. Mhm. Es sind nicht die Mehrzahl der Fälle. Das sind vielleicht, also Leute, die, wo ich sage, ach schade, das haben wir zusammen nicht geschafft, sind vielleicht so 5%, würde ich sagen. Ja. Also so zwischen 5% und 10%, würde ich sagen. Also ich habe es nicht nachgezählt, ne? Könnte ich ja hier meine Statistik mal befragen, aber das ist jetzt so geschätzt eher aus dem Gefühl heraus. Aber ja, das kommt vor. Das gibt es. Und das sehen wir ja auch in wissenschaftlichen Studien. Das sind die sogenannten Non-Responder, eben Menschen, die nicht auf die vielleicht auch sonst erfolgreiche Behandlungsmethode anschlagen.
Und würdest du sagen, also gut, das ist wahrscheinlich eine Frage, die sich selbst erklärt, es ist wahrscheinlich nicht immer Schuld der Therapeutin, nicht immer Schuld des Patientin. Es ist manchmal vielleicht zu früh und noch nicht bereit. Also wo würdest du die Ursachen sehen?
Ja, also wenn man jetzt sozusagen das auf die Personen aufteilt, die Anteile, die Menschen daran haben, das variiert schon. Also manchmal ist es so, dass, also ich erinnere mich an einen Fall, da war jemand der Meinung, es ist am heilsamsten, immer mehr Verantwortung abzugeben. Also im eigenen System und auch im Rahmen der Therapie und also Klassiker ist immer dieses, das müssen Sie doch wissen, wie ich gesund werde. Ja, prinzipiell habe ich schon das Fachwissen. Ja. Aber wenn der Satz fällt, dann ist das meistens sozusagen, dass man gerade am Ringen ist, wer hier die Verantwortung übernimmt für den Prozess. Mhm. Und natürlich habe ich mehr Fachwissen, aber ich habe ja kein Wissen über die Person. Und ja, das ist auch etwas.
Ja, kann man ganz gut vergleichen auch mit, also wenn man zum Beispiel einen Bandscheibenvorfall hat oder Rückenprobleme, da gehe ich ja auch nicht zum Orthopäde und sage, ja gut, müssen Sie mir halt Heile machen, sondern der sagt, nee, genau. Sie müssen schon Sport machen. Und den Rücken, genau. Um die Rückenmuskulatur zu stärken.
Genau, ich kann als Experte sagen, die und die Übungen sind jetzt günstig in deinem Fall, aber ich kann die nicht machen. Und es wird auch so schade, keine Heilung erfolgen, wenn ich jemanden passiv in die Übung reinbiege oder so. Mm-mm. Sondern die Handlung selbst muss die Person immer machen. Und so ist es auch in Therapie. Und manchmal möchten Leute das nicht. Also ich wollte es jetzt schon gerade so sagen, sträuben sich Leute. Das ist aber eigentlich schon viel zu wertend und liegt eben, damit beschreibe ich schon eher den Prozess, dass ich natürlich aber möchte, dass die Leute das machen. Und ich versuche, die Motivation zu bilden und Menschen versuchen dann, da kommt man auch manchmal in so ein Tauziehen, mit aller Macht mir zu beweisen, dass sie dazu aber nicht in der Lage sind, weil sie es einfach nicht möchten oder können.
Oh, das ist bestimmt schwierig, weil man ja von außen immer sieht, wie gut es jetzt für den oder diejenige wäre.
Ja.
Wie geht man denn damit als Therapeutin um?
Ja, also das erstmal, was du sagst, da stimmt, das ist schwierig. Also das macht unangenehme Gefühle. Ich habe dann sozusagen, ich empfinde dann so ein Druckgefühl, ich möchte mehr vorankommen, ich möchte, eigentlich habe ich so den Drang, Leute dann sozusagen mehr oder minder zu überreden. Also dieses Gefühl habe ich schon, weil ich gut ausgebildet bin, weiß ich aber, dass das absolut nicht hilfreich ist. Im Gegenteil, häufig ist das auch kontraproduktiv. Also wenn ich dir jetzt immer sage, Anna, mach mal so und so, das ist super für dich, dann wird sich auch irgendwann bei dir so eine Art, man nennt das Reaktanz einstellen, dass du denkst, nee, mache ich jetzt erst recht nicht. Man entwickelt so einen Trotz dagegen. Und deswegen bringt das auch nichts, wenn ich immer Leuten sage, aber schauen Sie doch mal, das wäre doch super günstig. Ach, machen Sie das doch mal, gucken Sie mal an. Dann hat es auch geholfen und zwar, das bringt auch überhaupt nichts. Den Drang habe ich nichtsdestotrotz in mir. Ich möchte schon eigentlich am liebsten, dass alle sich dafür entscheiden.
Und was machst du dann stattdessen?
Also man kann man gibt den Menschen den Raum, man guckt sich zum Beispiel, es gibt ganz viele verschiedene Arten, wie man das disputieren kann. Man kann zum Beispiel das hedonistisch disputieren, indem man sagt, was nützt Ihnen denn das, was Sie jetzt gerade machen? Was würde Ihnen nützen, Ihr Verhalten zu verändern? Man kann das in verschiedene Verhältnisse setzen. Also man kann sagen, was würden Sie denn am Ende Ihres Lebens entscheiden, was eine kluge Verhaltensweise gewesen wäre? Man kann auch mal versuchen, den Druck rauszunehmen und sagen, was wäre denn, wenn Sie die Garantie hätten, dass es gut funktioniert, weil da kann man dann eben auch rauskristallisieren, dass häufig Menschen sich auch gegen Veränderungen entscheiden, weil sie Angst haben zu scheitern. Und genau, so gibt es ganz viele verschiedene Techniken, wie man sich das angucken kann, aus der Sicht der betroffenen Person. Es geht nicht um meine Sicht.
Mhm.
Nur weil ich der Meinung bin, Bahnfahren ist eine super Sache, wenn ich in der Bahn Panikattacken kriege, heißt das nicht, dass eine andere Person auch dieser Meinung ist. Offensichtlich, sonst hätte man ja keine Diskussion. Und es geht wahrhaftig nicht um meine Position in dem Fall.
Aber du hältst natürlich eh schon viel aus. Ich meine, wenn du in die Exposition gehst, darüber haben wir ja schon mal öfter gesprochen, über Exposition, bist du ja eh mit niemandem unterwegs, der sagt, oh, hey, vielen Dank, dass Sie das jetzt mit mir machen. Ich freue mich richtig drauf.
Ja, auch manche machen das sogar trotz, dass sie Angst haben, dass sie sagen, da hat mal ein sehr, sehr kleiner Patient hat mal zu mir gesagt, Sie sind aber mutig, dass Sie mit mir losgehen. Das fand ich auch ganz nett, wo ich dachte, oh danke, so gefährlich wirken Sie jetzt gar nicht auf mich. Aber ja, nee, manche, also viele bedanken sich auch, manche, genau, unter Angst natürlich werden auch motzig und so. Also es war jetzt, glaube ich, noch keiner dabei, der sich nicht hinterher bedankt hätte. Deswegen ist es schon klar, dass man da was für jemanden leistet, eine Unterstützung zur Verfügung stellt quasi. Ja, aber auch in diesem Prozess ist es so, dass manchmal Menschen die eigene kognitive Dissonanz, also das Wissen, es könnte mir helfen, eben kanalisieren in Gedankengängen, die dann auch unschön für einen sind. Also die zum Beispiel sagen, naja, Sie sind halt nur so ein Haut-drauf-Mensch. Sie wollen ja immer alles hier mit der Brechstange durchkriegen und das ist ja der Grund, warum Sie mir dieses Vorgehen empfehlen. Und das ist natürlich auch irgendwie eine schlechte Beschreibung meiner Person,
möchte ich sagen. Ja, witzig, weil du das tatsächlich gar nicht in meinen Augen bist, aber witzig, interessant, dass dich die Menschen dann manchmal so sehen, ne?
Ich glaube, selbst die Menschen sehen mich nicht so, weil ich sehr behutsam vorgehe, aber es ist natürlich ein guter Weg raus, dass ich sage, nee, das ist jetzt gar nicht aus wissenschaftlicher Sicht das beste Vorgehen, sondern das ist jetzt die Geschmackssache von dieser Person einfach nur und dagegen will ich mich jetzt auch zur Wehr setzen. Also es ist ja viel schwieriger zu sagen, okay, 90% aller Studien, mega viele Meta-Analysen und so weiter geben Ihnen recht, aber ich will es halt nicht, als zu sagen, nee, das ist ja nur Ihre behämmerte Meinung und das wird einfach gar nicht so toll funktionieren, wie Sie sagen. Das ist ja bloß Geschmackssache hier und deswegen mache ich es nicht. Das ist, also ich sehe schon sozusagen, dass dadurch einfach die Not vom Gegenüber aufgelöst wird, auch indem ich zum Beispiel abgewertet werde und deswegen nehme ich es nicht persönlich in dem Sinne. Also professionell gesehen sage ich dann natürlich nicht, wie können Sie mir das antun? So bin ich doch gar nicht. Wie sehen Sie mich? Wein, wein oder so, sondern dann sage ich halt so, naja, was spricht denn dafür, dass ich jetzt irgendwie Ihnen da meinen Lifestyle aufdrücken will. Und da mache ich ja auch, habe ich letztes in einer der letzten Folgen auch schon mal gesagt, mache ich auch manchmal den Scherz, dass ich sage, naja, ich kann super auf Türme gehen. Ne? Also von mir aus müssen Sie das nicht machen. So, Sie können das auch lassen, Sie können auch Ihre Krankheit behalten. Ich habe damit kein Problem. Sie haben die Einschränkung durch Ihre Symptome und ich empfehle Ihnen den besten Weg, nicht für mein eigenes Glück. Auf jeden
Fall. Ist es denn dann schon mal vorgekommen, dass dann jemand, wo du Exposition vorgeschlagen hast, gesagt hat, nee, mache ich nicht, dann breche ich hier an dieser Stelle ab?
Ja, das kommt vor. Und ich kann das auch gut nachvollziehen, weil ich ja auch selber Angststörungen habe und ich weiß, wie beschissen Exposition ist. Und ich kann das ja keiner Person nehmen. Ich kann sie ja nur begleiten, in Anführungszeichen nur. Das ist natürlich auch eine Menge, aber ich kann ja kein Stück der Angst, die Person hat, besser machen. Im Gegenteil, ich bin ja dafür da, das schlimmer zu machen. Ich frage ja, wenn wir Bahn fahren, wie geht's Ihnen? Wie hoch ist die Angst? Dann sagt die Person 8. Dann sage ich, gibt's etwas, was es schlimmer machen könnte? Dann sagt die Person, ja, also wenn wir jetzt da hinten stehen würden, wo es so stickig und ekelhaft ist, dann wäre es halt noch schlimmer. Und dann sage ich, alles klar, dann kommen Sie mal mit, dann gehen wir da jetzt hin.
Ach, das darfst du doch nicht sagen. Jetzt jeder zukünftige Patientin, die würde ja jetzt immer sagen, nö, es gibt nichts, was es schlimmer machen würde. Nö.
Das wissen die Leute. Kriegen die ja auch ganz schnell mit. Ganz oft sagen Leute, auch wenn ich frage, wie geht's Ihnen, wie sind die Übungen gelaufen? Ja, ich weiß, wenn ich Ihnen das jetzt erzähle, dann muss ich das ja machen, aber Folgendes.
Ach so, alles ist
ja deswegen,
ja, weil die Leute natürlich ein Interesse daran haben, dass es
ja,
besser wird.
Ja, genau. Also die wissen ja, dass das nicht zu meinem sadistischen Vergnügen passiert, sondern weil das zur schnelleren Heilung führt einfach. Und deswegen ganz oft sind Leute in dem Dilemma, ah, ich habe echt überlegt, ob ich Ihnen das gar nicht erzählen soll, weil ich weiß ja, was Sie dann sagen. Aber ist ja meine Therapie. Es geht ja darum, ich will ja, dass es besser wird. Und deswegen so und so.
Ist es eigentlich so, dass wenn jetzt, also angenommen, ich studiere jetzt Psychologie, ich mache die Ausbildung und bin dann psychologische Psychotherapeutin für kognitive Verhaltenstherapie und dann habe ich eine Abbrechquote von irgendwie 80%, würde das irgendwie auffallen? Würde das irgendwie mal ausgewertet werden?
Ja, doch, im besten Fall fällt das auf. Und also ich kann dafür jetzt nicht für alle Ausbildungen meine Hände ins Feuer legen oder so, ne? Also es kann sein, dass Menschen, also dass man auch so durchs System kommt, ohne dass das auffällt. Das wird aber ein interaktionelles Problem sein. Also es gibt Menschen, die sich dagegen entscheiden.
Ich meine das nicht in der Ausbildung, ne? Ich meine das, wenn ich jetzt schon fertige Psychotherapeutin wäre und
ja,
eine Praxis hätte.
Also theoretisch würde das nicht auffallen, weil es genug Nachfrage gibt, ne? Also ich kann halt auch alle Leute nur 12 Stunden behandeln und dann rausekeln mit irgendwelchen schrecklichen Aufgaben. Das könnte ich theoretisch machen, würde niemandem auffallen, ja. Also da ist es so momentan durch Angebot und Nachfrage ist es tatsächlich so, dass TherapeutInnen, die auch furchtbar unverschämt sind oder fachlich nicht in Ordnung sind, die können super arbeiten und haben den Laden voll. Also das ist, momentan ist die Lage leider so.
Ja.
Also da habe ich jetzt gerade auch das war jetzt keine PsychotherapeutIn, sondern das war eine FachärztIn. Und da war es so, dass alle Google-Bewertungen gesagt haben, die Frau ist wahnsinnig herablassend und super, super unfreundlich, invalidierend und richtig, richtig ekelhaft im Kontakt. Außer eine, und das war die Person selber, ich habe mich wirklich fast, also ich dachte, ich bin echt vom Glauben abgefallen. Also die Person selbst hat ihre eigene Praxis bewertet und gesagt, ich fand's cool, 5 Sterne. Und da ist es so, also die hat überhaupt nichts zu befürchten, trotz dessen. Weil die Notlage so groß ist, dass viele, viele Menschen trotzdem dahin gehen, auch wenn sie die Google-Bewertung kennen und auch wenn sie so behandelt werden da. Deswegen, also die Frage ist leider zu beantworten mit, ja, das würde nicht auffallen. Aber es kommt vor, das habe ich auch schon erlebt in der Ausbildung, dass angehende TherapeutInnen eine hohe Quote haben von Patienten, die abbrechen. Und das hat Ursachen, weil, also das kommt vor und wir können nicht alle überzeugen, aber wir müssen alle unsere Register ziehen. Also ich kann zum Beispiel, also ich sollte immer systemimmanent vorgehen. Das bedeutet, dass ich mich an das System meines Gegenübers anpasse, dass ich versuche, seine Position einzunehmen und aus dieser Position heraus zu denken und nachzuvollziehen, wie er handelt und darauf zu reagieren. Also, wenn ich jetzt zu dir sage, komm, wir gehen jetzt
auf den Turm.
Auf einen hohen Turm.
Ja.
Genau. Und du würdest sagen, auf gar keinen Fall. Dann würde ich mir deine Befürchtung angucken und deine Befürchtung wäre jetzt im Zweifel, du tickst da oben durch und springst runter. Und dann wäre es natürlich nicht günstig, also nicht systemimmanent wäre, wenn ich sage, ist halt gar nicht gefährlich da oben. Warum gehen wir da jetzt nicht hin? Das wäre nicht systemimmanent und würde auch nicht zu einer, sehr wahrscheinlich nicht zu einer Veränderung in deiner Sichtweise führen. Wenn ich aber sage, ich kann das sehr gut verstehen, weil wenn du dich jetzt irrst in deiner Entscheidung, dir selber über den Weg zu trauen, und es ist doch nicht richtig und du springst doch von da oben runter, dann ist halt dein Leben zu Ende. Und ich kann total gut verstehen, dass du vor dieser, wenn sie auch klein ist, Chance einer Fehlentscheidung so große Angst hast. Und damit fühlst du dich viel, viel verstandener und dadurch wird auch das Vertrauen gestärkt und du würdest denken, okay, die Frau versteht mich zumindest. Und sie ist
ja, genau,
trotzdem noch der Meinung, dass wir es machen sollten.
Genau, und sie würde wahrscheinlich, würde ich sogar denken, und die Frau ist ja wahrscheinlich auch ganz dicht bei mir dran. Das heißt, wenn ich diese Fehlentscheidung doch treffen würde, würde sie ja wahrscheinlich da sein und mich retten.
Das wäre Beruhigung und das würde ich auf gar keinen Fall machen.
Ach so.
Deswegen, genau, also das wäre, nein, nein, Ihnen kann doch hier nichts passieren, ich bin ja da. Das wäre auf jeden Fall, das wäre ein Kunstfehler tatsächlich.
Oh, interessant.
So darf man das nicht machen, sondern ich würde dann sagen, naja, ich kann Sie auch nicht davon abhalten, dass Sie da runterspringen. Aber ich bin der Meinung, dass Sie das nicht tun werden, weil, keine Ahnung, dann kann man so kleine Verhaltensexperimente machen, das hat mein alter Chef immer gerne gemacht. Nehmen Sie mal einen Stift in die Hand und halten Sie den hier so in die Höhe und jetzt denken Sie mal ganz doll, dass Sie ihn fallen lassen. Und daran macht man eben deutlich, dieses der Gedanke, ich lasse es fallen, der führt nicht dazu, dass ich es fallen lasse. Ja, und genauso ist das eben auch der Gedanke, oh Gott, ich könnte hier runterspringen, führt nicht dazu, dass ich da runterspringe. Ja. Genau. Und aber genau das ist die Exposition, die man mit Menschen mit dieser Befürchtung machen muss. Und da mache ich natürlich nicht, dass ich die mit einem Seil an mich kette und sage, ich bin groß genug, ich halte sie hier oben. Das wäre Sicherheitsverhalten, sondern ich würde sagen, es wäre auch lächerlich, da wäre ich einfach mit runtergefallen. Sondern es geht genau darum, sich mit dieser Befürchtung zu konfrontieren. Ja, genau, aber das muss nicht sein, dass ich sage, mit mir kann Ihnen nichts passieren, sondern es reicht, dass ich sage, ich weiß genau, welche Art von Gefahr Sie wähnen. Aber ich würde es Ihnen trotzdem empfehlen.
Ja, interessant, weil bei mir ist ja bei der Höhenangst nicht, dass ich springe. Davor habe ich keine Angst. Ich habe aber Angst, dass das Gebäude zusammenbricht.
Ja, genau. Genau, und da würde ich dann ja auch nicht sagen, guck mal, wir bauen das jetzt extra dick oder wir machen jetzt nur auf so ganz, ganz dicken Gebäuden oder so. Ja, aber lustig,
weil man hört natürlich viel öfter den Satz, wenn ich jetzt darüber nachdenke, weil ich stelle mich ja dieser Höhenangst immer. Ich war ja auf dem Hermannsdenkmal letztens.
Mhm, cool.
Ich habe es leider nicht geschafft.
Und es steht noch, ne?
Es steht noch, ja. Ich habe es leider nicht geschafft, einmal drum herum zu gehen. Es war aber sehr lustig, weil mein Partner hat auch, sag ich mal, ist jetzt nicht so ganz gerne oben und ist halt rauf, ist raus, ist einmal rumgegangen und ist dann gegangen. Und ich so, hä, was machst du denn? Und dann hat er gesagt, ach so, ich habe es jetzt geschafft. Und ich so, ich sag, du hast mich, aber ich wollte es auch schaffen. Ja, ich habe es jetzt geschafft. Und dann habe ich es versucht und ich habe es nicht geschafft, rumzugehen, weil ich mir sehr sicher war, dass der Turm kippt. Und natürlich sagen dann Leute ganz oft zur Beruhigung, immer, aber guck mal, der steht ja schon die ganze Zeit, der wird jetzt nicht kippen, der wird jetzt nicht kippen. Und ich gucke die tatsächlich, jetzt erinnere ich das erst, gucke die mal an und sage, Alter, merkst du nicht, dass das hier schon alles wackelt?
Ja, ja,
wackelt
genau.
Schon alles.
Deswegen, also mit logischen Argumenten wie, das ist aber gar nicht gefährlich, brauche ich Leuten nicht kommen. Ne? Also, und du bist, also du und alle anderen mit Angst sind ja nicht bescheuert. So, ich weiß auch, dass ich, meine größte Befürchtung ist ja, ich setze mich an Steuer und fahre eine Menschenmenge tot. Inklusive mir und allen Insassen des Wagens. So. Und ich bin ja auch nicht beknackt. Ich weiß, dass die Chance dafür gen Null tendiert, sage ich mal, um jetzt nicht in Extremen zu sprechen. Aber die Angst ist ja trotzdem da.
Ja, ja.
Und
ja.
Mir würde es viel besser gehen, wenn meine begleitende Person sagen würde, ich kann das verstehen, du hast Angst, dass du jetzt gleich hier einen eklatanten Fehler machst, der alle ins Unglück stürzt. Ich glaube nicht, dass es passiert. Komm, versuch's, riskier's. So.
Ja,
das,
okay.
Das ist einfach, und das nennt man einfach, ich wollte nur erklären, was systemimmanent ist. Ich kann nicht von meinem System ausgehen, sondern dem. Und das sind eben Techniken, die müssen angehende Therapeuten lernen. Und ich würde dann, wenn eine hohe Abbrecherquote da ist, würde ich mir das angucken, würde ich mir Videos angucken, würde schauen, wie ist die Gesprächstechnik, wie sind die Fähigkeiten der kognitiven Umstrukturierung, was sind die Dinge, wie jemand das versucht, was ist die Haltung auch, die jemand hat. Also wichtig ist auch eine therapeutische Haltung zu haben, dass ich immer davon ausgehe, dass mein Gegenüber sich maximal anstrengt. Also wenn ich zum Beispiel meine, wenn jemand sagt, ich traue es mir nicht zu, wenn ich dann halt sage, ist ein Lappen, der will einfach nicht. Oder was wir auch gerne über Kinder sagen, ach, der will mich nur ärgern. So, dann werde ich vermutlich das nicht da noch das Ruder rumreißen oder so, sondern wird es an dem Punkt halt beendet sein einfach.
Ja. Und gab es schon mal den Fall, dass ein Therapeut, eine Therapeutin zu dir kam und sagte, ich weiß, Sie bilden aus, ich habe eine super hohe Abbrecherquote, können Sie mal drauf gucken?
Nee. Muss ich mal überlegen, ne?
Das finde ich ja generell in Berufen total schade, muss ich sagen, dass ich ganz oft finde, weil ich habe jetzt einen Beruf, ich nehme immer noch Gesangsunterricht, das heißt, ich lasse mich ständig kontrollieren. Und ich finde, das ist ein großer Fehler in unserem kompletten System, in allen Berufen. Klar, Fortbildung machen, okay, aber in Fortbildung, da bildet man sich irgendwie weiter, aber lässt sich eigentlich nicht so richtig überprüfen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und ich fände das total gesund in alle Richtungen, ob es Lehrer sind, ob es Ärzte sind, ob es, was weiß ich, Klempner sind, zu sagen, hey, mache ich das eigentlich immer noch gut? Ich nehme mal jemanden mit, der kommt mal mit mir einen Tag mit und gibt mir dann Feedback und sagt, weißt du was, das und das ist mir aufgefallen.
Ja, das ist einer meiner Beweggründe, warum ich in der Ausbildung tätig bin, weil ich, da war ich selber noch in Ausbildung, eine Studie gelesen habe, dass junge TherapeutInnen bessere Ergebnisse erzielen als alte Hasen, was ja kontraintuitiv ist. Man würde ja denken, je mehr...
Total, man würde denken, die haben viel mehr Erfahrung.
So sieht's aus. Aber die Zahlen sprechen halt dagegen. Und da habe ich halt lange drüber nachgedacht und habe mir gedacht, ja, ich kann es mir vorstellen. Man denkt halt irgendwann, ich habe schon alles gesehen, ich weiß Bescheid und man wird lapidar. Man gibt sich nicht mehr so viel Mühe, in Anführungszeichen, weil man seine eigenen Fähigkeiten überschätzt und auch den Impact, den Erfahrung ausmacht. Also Erfahrung ist super, muss ich sagen. Das ist eine Sache, die ich an meinem Job liebe, dass ich mit jedem Jahr werde ich besser. Und das ist auch immer so ganz witzig, weil ich denke immer an zurückliegende Therapien und wenn die lange zurückliegen, denke ich immer so, ach schade, heute wäre ich jetzt so viel besser. Schade für die Leute. Deswegen.
Schade, kommt dann nochmal wieder.
Kommt nicht jetzt, kommt in 50 Jahren. Ja, und das finde ich auch total gut, aber den Impact, den das auf den Behandlungserfolg ausmacht, der wird offensichtlich überschätzt. Und gewissenhaft sein und sich an Regeln in der Diagnostik und in der Überprüfung des Erfolgs zu halten, ist offensichtlich wichtiger. Und deswegen mache ich gerne Lehre. Also das ist jetzt, man könnte jetzt betriebswirtschaftlich könnte man sinnvollere Sachen machen, sage ich mal so, weil ich der Meinung bin, und das ist auch, glaube ich, so, dass ich dadurch ja immer am Zahn der Zeit bleibe. Ich bin ja die ganze Zeit damit beschäftigt, anderen zu helfen, Dinge zu reflektieren, Prozesse auf der Metaebene zu betrachten und auch rein fachlich, ne? Also ich kann es mir nicht leisten, wenn irgendwelche neuen Manuale oder Fachbücher oder so rauskommen, dann besorge ich mir die. Das muss, also ich kann ja nicht, wenn meine Supervisanten da öfter mal was erwähnen, kann ich ja nicht jedes Mal irgendwie bedeutungsschwanger sagen, aha, wäre schon ganz cool, wenn ich es dann auch mal wüsste, worum es geht.
Sehr interessant,
geht, so.
Ne?
Ja, genau.
Ja, absolut.
Genau.
Was gibt es denn noch für Gründe, Therapien abzubrechen?
Also meistens, also ganz am Ende kann man es runterbrechen, sind das motivatorische Gründe. Und warum meine Motivation aber nicht ausreicht, das kann verschiedene Ursachen haben. Eine Sache zu nennen wäre sekundärer Krankheitsgewinn, wie wir das fachlich nennen. Das bedeutet zum Beispiel, also in meinem Fall wäre das, ich fahre nicht gerne Auto. Das bedeutet, dass mein Umfeld sich bemüht, also es muss es nicht bedeuten, aber in meinem Fall ist das so, mein Umfeld bemüht sich, mir diese Last abzunehmen. Und davon.
Ah ja, und fährt selbst.
Genau, und fährt mich. Du musst näher ans Mikro.
Und fährt, ja.
Genau.
Danke. Jetzt habe ich dich so angeguckt.
Ja, macht gar nichts. Ist auch schön, aber schlecht für unsere Hörer.
Aber du hast recht. Ja, und versucht das halt, ja. Klar.
Genau, und das ist ja Zuwendung, die ich bekomme, das ist was Angenehmes. Und trotz, dass ich natürlich einen Nachteil habe, dass ich nicht eigenständig fahren kann und auch einen Nachteil habe in meiner Autonomie, ist es trotzdem so, ich bekomme Zuwendung und Aufmerksamkeit zum Beispiel. Und das kann etwas sein, was in meiner persönlichen Kosten-Nutzen-Rechnung aufgeht. Deswegen finde ich auch immer, wenn so gesagt wird, oft auch über junge Menschen, ach, die wollen ja nur Aufmerksamkeit. Ja, was heißt denn nur? Also Aufmerksamkeit ist wichtig für uns alle und wenn sie davon nicht genug haben, dann müssen wir uns das Problem angucken. Und wenn sie in Situationen sind, dass sie nur über das Darstellen von Symptomen Aufmerksamkeit bekommen, ja, dann haben wir da ein Problem, ne? Genau, und dann ist auch oft sozusagen die Motivation, Symptome wegzumachen, sprich Behandlung in Anspruch zu nehmen, natürlich nicht hoch, weil ich dadurch etwas anderes, was ich dringender brauche, nämlich Aufmerksamkeit und Zuwendung, verlieren würde. Und ich finde das auch super nachvollziehbar. Und auch da kann man versuchen, das explizit zu machen. Das heißt, auf der Metaebene mit den Menschen diesen Prozess sich anzugucken und das den Menschen mitzuteilen quasi. Und manchmal bringt das auch eine Einsicht, dass Menschen sagen, ja, das stimmt, da haben sie recht, das will ich eigentlich gar nicht. Ich würde gerne mir Aufmerksamkeit und Zuwendung auf andere Arten und Weisen einfordern, die für mich gesünder sind. Manchmal ist es auch so, dass Leute das nicht sehen und wollen und sagen, nein, liegen sie falsch, das ist gar nicht so. Ich leide ganz, ganz doll und ich möchte aber auch noch weiter, also ich möchte nicht weiter leiden, das sagt keiner, ich kann weiterhin nichts daran ändern, so vielleicht eher. Genau, das kann ein Grund sein. Dann ist es so, manchmal haben Menschen Krankheiten so lange, dass die quasi identitätsbildend sind. Das ist sehr häufig bei früh entstandenen Essstörungen der Fall, dass Menschen sich gar nicht vorstellen können, wie bin ich denn, was bin ich denn als Person, was ist denn noch interessant an mir, was macht mich überhaupt noch aus, wenn ich diese Krankheit nicht mehr habe. Also die empfinden sich als nicht ausreichend, als gesunder Mensch, als zu langweilig, nichtssagend, uninteressant. So. Das können auch Gründe sein. Ja.
Und bei solchen Fällen würdest du denn davon sagen, dass die wahrscheinlich irgendwann ohne Therapie zurechtkommen?
Nein. auf gar keinen Fall. Also es gibt kaum Erkrankungen, die von alleine wieder weggehen.
Nee, ich meinte nach einer Therapie.
Ach so, ob ich der Meinung bin, dass sie ohne ihre Krankheit genug Identität haben.
Wie zum Beispiel eine Essstörung, wo man ja sagt, das hat man dann sein Leben lang.
Ja, ja, also ich glaube, dass das nur an der mangelnden Erfahrung, eine gesunde Person zu sein, liegt. Also ich bin nicht der Meinung, dass irgendwer auf der Welt eine Anorexie oder ein Binge-Eating oder was auch immer braucht, um eine Identität zu haben. Wir haben so viele andere, also unsere Gehirne haben so viele spannende andere Dinge, dass, also ich finde Leute ohne Krankheiten absolut interessant. Und
ja, aber nee, ich meinte, bist du der mal, also kommen die dann irgendwann, sind die dann, wenn die Therapie erfolgreich geschafft haben, kannst du dich dann von den guten Herzens auch lösen? Also, wie sage ich das denn am besten? Kommen die dann ohne Therapie nach einer erfolgreichen Therapie
ja,
aus?
Ja, wenn sie symptomfrei sind, haben sie diesen Konflikt zumindest schon gelöst. Das meinst du, glaube ich, dass das so ein starker Motivator ist, immer krank zu bleiben. Nee, wenn sich Leute dann mal darauf, also der Kampf besteht darin, dass Menschen das Experiment wagen, sich auf neue und gesunde Verhaltensweisen einzulassen, obwohl man mit ihnen quasi nach Lummerland fährt. Also diese Person, die sie dann sind, die keine Krankheit mehr hat, die kennen sie nicht und sie haben die Befürchtung, die ist langweilig und doof und uninteressant und niemand mag die. Und in der Praxis ist das aber nicht der Fall. Viele Menschen mögen Menschen auch ohne Krankheiten und diese Erfahrung machen die dann auch und deswegen destabilisiert das nicht mehr, sondern sie haben dann quasi eine Hypothese überprüft und würden dann eher sagen, Mensch krass, ich dachte immer, ich brauche das, aber brauche ich halt gar nicht. Ich bringe mal ein anderes Beispiel.
Das heißt, ja, das ist doch super. Nee, ich verstehe das Beispiel total, absolut. Das heißt, also an alle da draußen, die vor allem irgendwie Angst haben, die Therapie zu beginnen, weil sie Angst davor haben, dass sie sie gar nicht beenden, weil sie dann für ihr Leben lang in Therapie sind. Auch das wird man wahrscheinlich nur rausfinden, wenn man es macht. Und die Wahrscheinlichkeiten sind sehr gut, dass man dann nicht sein Leben lang in Therapie ist und dass es einem vor allem besser geht.
Ja, erstens das. Also es gibt ganz wenig Erkrankungen, die eine lebenslange Behandlung erfordern. Das ist die eine Sache, die ich dazu sagen kann. Also wir haben schon sehr wirksame Therapien und Menschen, die ich entlasse, sind zu 80% sehr, sehr stark gebessert in ihren Symptomen und die meisten sind in einem unauffälligen Bereich. Also die Störungen sind remittiert. Und es gibt aber auch Erkrankungen, die chronisch sind oder die auch wiederkommen. Und dann geht man eben wieder in Therapie. Und aber selbst sagen wir mal jetzt richtig worst case, jemand kann nicht ohne Therapie gut leben. Auch da würde ich sagen, ja und?
Absolut.
Also es brauchen ja auch Leute immer Insulin, wenn sie einen Diabetes haben.
Ja, absolut.
Also da würden wir ja auch nicht sagen, geh nicht zum Arzt, weil am Ende kommst du nie wieder los vom Insulin. Ja, dann ist das so. Also das Problem ist ja nicht die Therapie, sondern das Problem sind die immer wiederkehrenden belastenden Symptome. Und wenn Therapie Linderung bringt, dann ist das Bombe.
Ist das denn auch ein Grund dafür, dass Therapien scheitern, dass die Angst so groß ist? Also dass man sich einer Therapie entzieht, weil man sagt, ach, es hat eh keinen Zweck.
Ja, ja, das ist häufig so.
Ist das der häufigste Grund?
Das kann ich gar nicht genau sagen, weil ich auch nicht glaube, dass das jemand erfasst hat, richtig. Müsste ich mal gucken, was es da für Studien gibt, die da Gründe untersuchen oder Motivatoren. Aber die meisten davon sehe ich gar nicht. Also es kommt keiner vorbei und sagt, also ich wollte nur mal fragen, ich glaube nicht, dass es hilft, aber ich bin jetzt mal hier, also die kommen ja nicht. Aber ich höre das oft, das muss man schon sagen. Es ist auch wenn ich mir sozusagen die Public Relations von Therapie angucke, es gibt ganz, ganz viel Informationen darüber. Viele denken, das ist einfach reden über etwas, was so ein bisschen Verbesserung bringt und das muss man dann halt ewig machen. Und das ist gar nicht das, wie ich Therapie sehe.
Nee,
also wenn ich mehrere
darüber
Stunden
haben wir schon oft,
darüber
haben wir schon oft gesprochen, wo du gesagt hast, du hast einen Plan, du hast da Aufgaben, es gibt Übungen, das ist der Fahrplan, so läuft, wenn du denjenigen zum ersten Mal siehst, die Diagnostik ist abgeschlossen, dann gibt es einen Fahrplan, wie es jetzt läuft, also es hat nichts damit zu tun, da haben wir glaube ich mal in einer Kurzfolge drüber gesprochen, was passiert, wenn ich nicht weiß, was ich besprechen soll, wo man denkt, nö. Man muss da nicht hinkommen und sagen, oh, ich brauche so ein Thema, sondern man kommt da schon hin und im besten Fall hat der Therapeut einen Fahrplan.
Genau. Ich frage oft meine PatientInnen, wollen sie heute was Bestimmtes besprechen? Und dann sagen oft Leute, nö, eigentlich jetzt nicht so. Und dann mache ich immer den Scherz, ach Gott sei Dank. Weil ich habe hier einen Plan.
Ja,
den
aber
will
das
ich jetzt aber
gut.
auch durchkriegen. Genau,
ja,
weil
so.
ich hab immer sozusagen einen Plan. Und das ist auch das, was ich als Supervisorin mache. Man guckt immer wieder den Plan an. Ist der noch passend? Stimmen die Ziele so, wie wir sie festgelegt haben? Und dann, wie kann man da strukturiert weiter vorgehen?
Genau, und funktioniert es auch, ne? Also wenn ich einen Plan für eine Sitzung habe, was ist das Ziel von der Sitzung und hat es funktioniert?
Genau, also man hat zum Beispiel das Ziel in der Therapie, es geht um die Bearbeitung von sozialen Ängsten. Dann macht man sozusagen das Modell für soziale Phobie und leitet daraus ab, was wären günstige Verhaltensexperimente und Übungen. Dann würde man das machen. Und es kann aber sein, dass währenddessen die betroffene Person auch noch eine Essstörung hat und die tritt in den Vordergrund und macht so viele Symptome, dass man eben die Strategie in dem Fall ändern muss und sagen muss, nee, jetzt müssen wir uns erstmal um die Essanfälle kümmern, weil solange die noch so stark bestehen, das ist dann eben in der Priorisierung, ist das einfach höher, weil es mehr Leid verursacht und dann muss man sich eben darum kümmern. Und das passiert tatsächlich ständig, dass man in der Therapie dann nochmal ändert, worum man sich kümmert. Je mehr Erkrankungen jemand hat, wenn jemand 5 komorbide Erkrankungen hat, dann switcht man sehr viel, weil die wechseln sich ab und gehen immer mal wieder in den Vordergrund, in den Hintergrund und so weiter. Und da muss man flexibel reagieren. Aber so eine Ratlosigkeit oder so ein universelles Einfach-Sprechen, das sollte in der Therapie eigentlich gar nicht stattfinden, ehrlich gesagt. Also das höre ich auch immer super häufig, dass Leute sagen, ach, mein Therapeut, meine Therapeutin, die wusste in der letzten Stunde immer gar nicht mehr, was ich letztes Mal erzählt hatte. Das kann nicht
ja,
sein.
Ja, das hatten wir
das
auch in der Folge.
Das geht gar
ja,
nicht.
Ja,
das
geht
einfach gar
nicht,
ja.
Also an alle da draußen, die gerade tatsächlich doch überlegen, ihre Therapie abzubrechen, versucht euch darüber Gedanken zu machen oder versucht darüber nachzudenken, woran es tatsächlich liegt. Liegt es daran, dass ihr das Gefühl habt, ihr steht vor einem so großen Berg, den kann ich nicht erklimmen? Dann würden wir euch raten oder ans Herz legen, zu versuchen, eurem Therapeut in eurer Therapeutin zu vertrauen, dass die einen Fahrplan hat. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid aber bei der Therapeutin nicht richtig aufgehoben, dann besprecht das in der Therapie. Dazu haben wir auch noch eine andere Folge. Was mache ich, wenn ich das Gefühl habe, dass mein Therapeut das nicht zusammenpasst? Dann hört doch auch nochmal da in die Folge einfach rein. Sprecht es auf jeden Fall an. Aber ich kann nur sagen, ich hoffe oder ich denke immer, die oder der Therapeutin haben einen Plan, der ist für einen selbst manchmal nicht so ganz durchdringbar, weil wir einfach keine Fachexperten sind. Vertraut dem Prozess. Und wie ihr vielleicht in der Folge jetzt auch gehört habt, solche Zweifel und auch die Gedanken darüber, ach, das bringt alles nichts, das mache ich nicht, ich möchte das nicht, das ist ganz normal. Das haben ganz viele PatientInnen
ja.
Und sprecht das in der Therapie an. Es ist auch nie falsch zu sagen, wissen Sie was, die letzten Wochen, ich habe das zwar alles mitgemacht, aber ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich will eigentlich aufhören. Dann sprecht auch das an. Das ist total wichtig, da offen mit umzugehen. Ihr seid da nicht alleine, ihr werdet da auch keinen TherapeutIn verletzen. Ihr müsst euch keine Gedanken darüber ob das jetzt denjenigen, der sich jetzt so viel Arbeit mit euch gemacht hat, dann verletzt, weil ihr den Gedanken ausspricht. Es wird dem Prozess eigentlich besser helfen und ihr seid den Gedanken auch losgeworden und könnt euch darauf konzentrieren, was der eigentliche Grund für die Sitzung ist. Und genau, seid euch nur bewusst darüber, es ist ganz normal, dass das auftritt. An die TherapeutInnen da draußen, auch an euch natürlich. Es ist ganz normal, dass es Leute gibt, die Therapie abbrechen. Wie ihr von Vero gehört habt, macht euch nur bewusst, versucht die Gründe rauszufinden, versucht auch rauszufinden, ist das jetzt jemand, der denkt, er ist noch nicht bereit? Muss man vielleicht den Therapieplan doch umstellen, weil das aktuell irgendwie nicht funktioniert? Genau, geht da auch ins Gespräch und wir hoffen, wir konnten ein bisschen für Aufklärung sorgen. Und ich danke dir, Vero, für diese Gehirnerschütterung.
Total gerne.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das war Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf gehirnerschütterung.com.
Ist das denn auch ein Grund dafür, dass eine...
Was machst du? Bist du gefallen?
Schönes Outtake. Ist das der größte Grund? Ist das der meiste Grund?
Ja, das kann
Grund. Entschuldigung.
Sein.
Entschuldigung, warte kurz.
In der
Okay. Ich bin jetzt ein bisschen unsicher. Haben wir jetzt das Thema behandelt?
Ich glaube schon so. Wir haben viele Gründe da auf jeden Fall benannt. Ja.
Kann ich das so sagen, Vero? Ist schwierig für mich heute ein Schlusswort zu sagen.
Kannst du so sagen, ja. Ja, doch, kann man sagen. Also du kannst auch nochmal genereller sagen.
So, ich dachte, wir bauen das jetzt so mehr in den Podcast ein und dann hättest du es gar nicht schneiden müssen. Aber egal. Nee, mach nicht.
Ach so, sorry. Dafür bin ich leider nicht clever genug.